Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Britische Forscherinnen haben Hühner gentechnisch so verändert, dass sie in den Eiern medizinisch wirksame Proteine liefern. Auf diesem Weg sollen die Kosten für medizinisch wirksame Proteine gegenüber Zellkulturen in Bioreaktoren deutlich gesenkt werden. Gleich mehr dazu. Wir berichten außerdem über die Ursachen des weltweiten Seegrassterbens, waren beim Test des ersten europäischen Triebwerkes aus einem 3D-Drucker dabei und wir stellen das Buch Genpool Party, wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht, vor.
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die grundlegende Veränderung unserer Biologie erstmals in Reichweite ist.
Mehr dazu in unserem Lesetipp Auslese kompakt zum Ende der Sendung, zu der Sie Uli Blumenthal am Mikrofon begrüßt. Biopharmazeutika gelten als neues, wichtiges Feld der Pharmabranche. Es geht um Proteine und Antikörper als Wirkstoffe, zum Beispiel gegen Viren oder bestimmte Formen von Krebs. Produziert werden diese Moleküle in Bioreaktoren mit Kulturen gentechnisch veränderter Zellen. Allerdings, die Ausbeute ist gering und die Wirkstoffe entsprechend teuer. Britische Forscherinnen setzen deshalb nun auf gentechnisch veränderte Hühner und die von ihnen gelegten Eier. Details von Lucian Haas.
Das Roslin Institute an der University of Edinburgh hat schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Mit dem ersten Klonschaf namens Dolly zum Beispiel. Am Roslin Institute wird auch an genetisch veränderten Tieren geforscht. Kürzlich verkündete die Biochemikerin Lisa Herron einen Durchbruch.
We have made genetically modified chickens that produce medicinal proteins in their egg white.
Wir haben Hühner genetisch so verändert, dass sie medizinisch wirksame Proteine in ihrem Eiweiß produzieren. Wir machen das, weil diese Proteine sehr wertvoll für die Forschung und die Medizin sind. Aber ihre Herstellung ist sehr teuer. Mit einer effizienten Methode zur Genveränderung bei Hühnern, die dann diese Proteine als Teil des Eiweißes in ihren Eiern liefern, können wir die Kosten hoffentlich langfristig senken.
Die Proteine, mit denen Lisa Herron und Kollegen die Funktionsweise der Methode demonstrierten, sind Zytokine. Der menschliche Körper produziert sie als Signalstoffe, die zwischen Zellen ausgetauscht werden, um zum Beispiel das Immunsystem zu aktivieren. Biotechnologisch hergestellte Zytokine sind als Medikamente interessant. Doch bei der konventionellen Produktion mit Zellkulturen in Bioreaktoren ist die Ausbeute gering. Lisa Herron nutzte Viren, um die Geninformationen für bestimmte humane Zytokine in Hühnerembryos einzuschleusen. Die Gene sind so präpariert, dass sie nur im Eileiter eines Huhns aktiv werden. Legt so ein genverändertes Huhn ein Ei, dann enthält dieses im Hühnereiweiß auch das gewünschte Zytokin. Man muss es nur noch abtrennen und aufreinigen. Lisa Herron entwickelte die dafür nötigen Methoden, wie ihre Kollegin Helen Sung erklärt.
Lisa Herron hat recht einfache Reinigungsmethoden für verschiedene Arten von Proteinen entwickelt. Das ist wichtig, weil dieser Schritt technisch skalierbar sein muss, um auch große Mengen Hühnereiweiß verarbeiten zu können und daraus möglichst viel der gewünschten Proteine zu gewinnen.
1 Gramm Humanprotein pro Liter Hühnereiweiß, das ist derzeit die durchschnittliche Ausbeute. In Zukunft hoffen Helen Sang und Lisa Herron, diesen Wert noch verzehnfachen zu können. Damit wären Hühner als Bioreaktoren zur Proteinherstellung weitaus effizienter als die heute von Pharmaunternehmen eingesetzten Zellkulturen, die teilweise sogar mit humanen Zellen arbeiten. In diesen kann man die Produktionsmenge nicht einfach so steigern. Helen Sang.
Wenn man humane Proteine in humanen Zellen produziert, entfalten sie auch in diesen Zellen ihre Wirkung. Das unterdrückt dann manchmal die Produktion. Hühner sind nur sehr weit entfernt mit dem Menschen verwandt. Wenn wir Humanprotein in Hühnern herstellen, dann ist es in den Hühnern nicht aktiv. Das ist ein großer Vorteil.
Dass große Pharmafirmen ihre biopharmazeutischen Wirkstoffe künftig einfach von Hühnern werden legen lassen, ist damit aber noch längst nicht sicher.
Die Pharmaunternehmen haben viel Geld in ihre Produktionsverfahren investiert und diese als Standard auch zugelassen. Darum gehe ich davon aus, dass die großen Firmen kaum mit uns zusammenarbeiten werden, solange es für sie keine deutlichen Vorteile bringt. Wir werden eher mit kleinen Biotech-Unternehmen starten, die bislang keine eigenen Produktionsmöglichkeiten haben.
Dass Helen Sung so vorsichtig formuliert, hat auch historische Gründe. Schon vor 12 Jahren hatte sie erstmals gezeigt, dass sich genveränderte Hühner zur Wirkstoffproduktion einsetzen lassen. Damals sorgte ihr Projekt auch schon für Schlagzeilen, wurde allerdings abrupt gestoppt, als das finanzierende Pharmaunternehmen, mit dem sie kooperierte, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Erst Jahre später konnte sie die Entwicklung mit öffentlichen Forschungsgeldern wieder aufnehmen, was nun Erfolge zeigt. Lisa Herron arbeitet jetzt für das Biotech-Unternehmen Roslin Technologies, das dem Roslin-Institut angegliedert ist, um das Verfahren zur Marktreife zu bringen.
Britische Forscherinnen haben Hühner gentechnisch so verändert, dass die Eier medizinisch wirksame Proteine enthalten, ein Beitrag von Lucian Haas. Es ist eines der bestimmenden ökologischen Themen, der Rückgang und das Sterben von Insekten weltweit. Andere Formen des Artenschwunds genießen keine so große Aufmerksamkeit oder sie sind nicht einmal bekannt. So zum Beispiel das Seegrassterben an den Küsten der Erde. Volker Mrazek über trübes Wasser und tödliche Erreger.
Seegras ist wahrscheinlich das wichtigste Ökosystem, von dem Sie noch nie gehört haben. Das sagt der Ökologe James Bull von der Universität Swansea in Wales über die vor vielen Küsten wachsenden Unterwasserpflanzen.
So people have heard of coral reefs and they know they're important. Rainforests people have heard and they know they're important.
Die Leute kennen Korallenriffe und Regenwälder und haben gehört, wie wichtig sie sind. Aber ich bin mir sicher, von Seegras wissen Sie das nicht. Dabei kommt es weltweit vor, rund um die Küsten aller Kontinente, mit Ausnahme der Antarktis. Die Grasteppiche schützen die Küstenlinien vor Erosion, nehmen das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft auf und wichtigen Speisefischarten wie dem Kabeljau bieten sie eine Kinderstube.
Doch die grünen Teppiche dünnen immer mehr aus. Der britische Forscher hält es nicht für abwegig, von einem Seegrassterben zu sprechen. Davon hat erst recht kaum jemand etwas gehört.
Es gibt rund 70 verschiedene Arten von Seegras weltweit. Überall gehen sie zurück.
Auch Bulls Arbeitsgruppe kann diesen Trend bestätigen. Ihr Untersuchungsgebiet liegt vor der Südwestspitze Englands, rund um die Inselgruppe von Scilly.
Seit 23 Jahren fahren wir dort jeden Sommer hinaus und schauen uns die Seegrasteppiche genau an. Ich glaube, es ist die weltweit längste Untersuchungsreihe, die es gibt. Das Seegras hat in diesem Zeitraum insgesamt um 20-30% abgenommen. An manchen Stellen ist es fast ganz verschwunden.
Als Hauptgrund dafür gilt der zunehmende Schiffsverkehr in Küstennähe. Zum einen kann Seegras durch Anker direkt verletzt oder herausgerissen werden. Zum anderen wirbeln Schiffe das Sediment am Meeresboden auf, sodass sich das Wasser trübt und nicht mehr so viel Sonnenlicht bis zu den Pflanzen durchdringt, die ja Photosynthese betreiben. Und dann ist da noch ein mysteriöser Parasit mit dem lateinischen Gattungsnamen Labyrinthula. Ein einzelliger, mikroskopisch kleiner Schleimpilz, der die sogenannte Kümmerkrankheit auslöst. Befallene Gräser bekommen zunächst schwarze Punkte und sterben dann ab.
There was a huge epidemic of a disease that we've come to know simply as wasting disease.
In den Jahren nach 1930 kam es zu einer großen Epidemie der Kümmerkrankheit im ganzen Nordatlantik. 90% aller Seegräser sollen ihr zum Opfer gefallen sein. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht genau. Jedenfalls war es ein Massensterben. Und an manchen Stellen, die wir genauer kennen, sind die Seegrasbestände heute nicht einmal mehr halb so groß. Warum diese Epidemie? Weshalb wirkte die Krankheit vor 80 Jahren so verheerend und später nie wieder? Das alles ist ein Rätsel.
Mysteriös auch die Befunde von Forscherinnen der Cornell University in den USA. Sie untersuchten knapp 20 Seegrasbestände vor der nordamerikanischen Pazifikküste und entdeckten, dass es offenbar zwei Formen des Erregers gibt, eine aggressive und eine eher harmlose. Beide Varianten kommen gemeinsam vor. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Nur eines: Die aggressivere Form der Parasiten scheint von höheren Wassertemperaturen zu profitieren. Die Pflanzenschäden sind dann größer. Weil Seegras auf weiter Flur schwindet, gibt es inzwischen Versuche, die Pflanzen künstlich wieder anzusiedeln. Was aber knifflig ist, wie James Bull sagt.
In der Chesapeake-Bucht an der US-Ostküste gibt es ein Renaturierungsprogramm. Und das ist inzwischen sehr erfolgreich. Man kann Seegras nämlich einpflanzen. Allerdings ist das äußerst arbeitsaufwendig. Man kann es sich auch leichter machen und bloß die Samen aussäen. Aber dabei gehen viele verloren.
die Seegrasbestände weiterhin rückläufig und ein Krankheitserreger, der gefährlicher werden könnte, wenn die Meerestemperaturen weiter steigen. Keine guten Aussichten für das Ökosystem, von dem kaum jemand ahnt, wie wichtig es ist.
Trübes Wasser und tödliche Erreger. Volker Mrazek über die Ursachen für das Seegrassterben an den Küsten weltweit. Seit 5 Jahren arbeiten Ingenieure an einer neuen Rakete für Europa. Die Ariane 6 soll vielseitiger und vor allem günstiger werden als die in die Jahre gekommene Ariane 5. Die neue Rakete soll weiter zuverlässig europäische Satelliten ins All bringen, aber gleichzeitig konkurrenzfähig sein zu den Angeboten privater US-Raumfahrtunternehmen. Und dabei spielt der 3D-Druck von Raketenbauteilen eine nicht unwichtige Rolle, wie Karl Obern gestern am Institut für Raumfahrtantriebe in Lampoltshausen erfahren hat.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mit einem Countdown eröffnete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gestern einen neuen Raketenprüfstand. Eine Halle hoch wie ein 12-geschossiges Gebäude mit einem meterbreiten Abgasstrahlrohr tief in einem Graben. Durch gewaltige Tore an den Seiten soll schon bald die ganze Oberstufe der neuen Ariane 6-Rakete in das Gebäude gehievt und hier ausgiebig getestet werden. Die Entwicklung neuer Triebwerke ist laut dem ESA-Direktor für Weltraumtransport Daniel Neuenschwander vor allem durch eine neue Technik deutlich einfacher geworden.
Also 3D-Druck ist heute in unserem Satelliten- wie auch im Launcher-Geschäft eigentlich auch schon Alltag.
Unter anderem dank des 3D-Drucks soll die Ariane 6 auch rund 40% günstiger werden als ihre Vorgängerin, sagt Gerald Hagemann von der Ariane Group.
Bei der Ariane 6 fliegen wir diverse 3D-gedruckte Bauteile. Der Gasgenerator vom Vulkan 2-Motor ist 3D-gedruckt. Der APU, der sogenannte Auxiliary Power Unit, mit der wir die Tankbedrückung der Oberstufe vorsehen, ist komplett 3D-gedruckt.
Viele Teile der Ariane 6 werden also nicht mehr aus einzelnen Metallteilen gefräst, gebohrt oder geschnitten. Stattdessen wird ein Metallpulver in kleinen Mengen geschmolzen und dann Schicht für Schicht nach einem digitalen Bauplan vollautomatisch auf eine Oberfläche aufgetragen, bis schließlich das fertige Bauteil auf dem Werktisch steht.
Dieser 3D-Metalldruck ermöglicht uns, dass wir in der Entwicklungsphase sehr schnell mit Geräten auf den Prüfstand kommen können, um die Funktionsweise zu überprüfen.
Noch einen Schritt weiter geht Jan Alting, Projektleiter des Birgolin-Raumtransportantriebs, kurz BERTA. Der ist europaweit das erste Raketentriebwerk, das komplett aus dem 3D-Drucker kommt.
Das BERTA-Triebwerk besteht aus 2 Bauteilen, Einspritzkopf und die Brennkammer. Nach klassischer Bauweise würde dieses Triebwerk aus einigen 100 Bauteilen bestehen und das ist genau dieser Effekt, dass ich in der Integration Geld sparen kann. Und ich kann mit dem 3D-Druck Konfigurationen realisieren, wie gesagt, APU, Ariane 6, die klassisch überhaupt nicht mehr produzierbar wären.
BERTA kann mit Treibstoffen betrieben werden, die bei Zimmertemperatur lagerbar sind und zudem mehrfach im All gezündet werden, um etwa viele Satelliten nacheinander auf verschiedene Umlaufbahnen aussetzen zu können, was Satellitenkunden zunehmend einfordern. Doch während BERTA nur ein Testtriebwerk ohne realen Einsatzzweck ist, startete das neuseeländische Startup Rocket Lab schon vor 2 Jahren ein weitgehend 3D-gedrucktes Triebwerk ins All. Hier ist Europa offenbar im Rückstand.
Es ist nicht so, dass wir einen kompletten Raketenmotor Vulkan oder Vinci, die 100 Tonnen bzw. 18 Tonnen Schub produzieren und die eine Größe von 4,20 Meter ungefähr haben, dass wir die komplett 3D-drucken können, sondern wir setzen den 3D-Druck dort ein, wo wir das von der Größe erlauben können.
Wie günstig und damit konkurrenzfähig die neue Ariane 6 verglichen mit ihrer Vorgängerin wird, ist derweil längst noch nicht klar. 4 Milliarden Euro aus Steuergeldern flossen in die Entwicklung der neuen Rakete. Doch speziell wiederverwendbare Trägerraketen, wie der US-Konkurrent SpaceX sie seit Jahren einsetzt, dürften in Europa frühestens mit der übernächsten Generation der Ariane möglich werden.
Man muss aber ganz klar sehen, die Investitionen waren nicht im gleichen Maß, wie es bei gewissen Wettbewerbern waren. Und von dem her sind wir definitiv gefordert.
BERTA in Lampoltshausen. Karl Obern über Raketentriebwerke aus dem 3D-Drucker.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
Um die Genetik des Menschen ranken sich zahlreiche Mythen. Es wird Zeit, dass einer aufräumt. Martin Moder, Molekulargenetiker aus Wien und Mitglied der Komikertruppe Science Busters, spricht Klartext. In seinem Buch Genpool-Party, wie Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht.
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die grundlegende Veränderung unserer Biologie erstmals in Reichweite ist.
Intelligenz und körperliche Kraft sind zu einem erheblichen Teil biologisch vererbt und damit für einen Genetiker mit dem richtigen Handwerkszeug beeinflussbar. Einige Wissenschaftler haben sogar schon damit begonnen, wie seit November letzten Jahres ein genmanipuliertes Zwillingspärchen aus China beweist.
Der Fall hat endgültig gezeigt, dass Eltern, die ihre Nachkommen genetisch verändern möchten, jemanden finden, der bereit ist, das zu tun und dass es sich dabei nicht um ein Großprojekt etablierter Forschungseinrichtungen handeln muss. Ein kleines Team von Wissenschaftlern, das auf eigene Faust handelt, reicht völlig aus.
Der Wunsch nach Optimierung steckt im Menschen drin. Dumm nur, dass es viel einfacher ist, im Erbgut Schaden anzurichten, als das Erbmaterial zu verbessern, auch wenn wir das gerne anders sehen.
Nicht umsonst sind Filme erfolgreicher, bei denen der Protagonist nach dem Reaktorunfall Superkräfte bekommt, als solche, bei denen er mit Verdacht auf Basalzellkarzinom verunsichert im Wartezimmer des Allgemeinen Krankenhauses Wien landet.
Zum Glück werden die todbringenden Möglichkeiten der Biotechnologie von Terroristen bisher kaum genutzt. Dabei gäbe es Potenzial.
Bei Terroristen denken wir nur selten an Akademiker. Doch Osama bin Laden hatte einen Universitätsabschluss. Da werden sich doch ein paar Schurken finden, die sich für die wunderbare Welt der Virensynthese begeistern lassen.
Und trotzdem, es gibt viel Gutes, was Gentechniker für die Menschheit tun könnten, schreibt Martin Moder. Und dabei meint er nicht nur die Heilung von Krankheiten. Sogar komplizierte Persönlichkeitsmerkmale wie Intelligenz lassen sich mit gezielten Schnitten ins Erbgut manipulieren und letztlich optimieren. Das sei doch nichts Böses, meint er. Intelligenz sei schließlich der Dummheit vorzuziehen. Während andere Spezialisten sich hinter Floskeln verstecken, spricht der Wiener Hofnarr offen aus, was Sache ist in der Wissenschaft. Hinter flapsigen Plaudereien kommt der Kern der Debatte zum Vorschein.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Lesestoff für Neugierige, die bereit sind, sicher geglaubtes Wissen in Frage zu stellen.
Erkenntnisgewinn.
Die Genetik wird unweigerlich Einfluss auf unser Leben nehmen. Irgendwann werden wir dann stärker und schlauer sein, aber wohl kaum weniger unausstehlich.
Spaßfaktor?
So mancher Lacher bleibt im Halse stecken. Ein echter Science-Buster.
Genpool-Party, wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht. Das Taschenbuch von Markus Moder ist gerade bei Hanse erschienen. 208 Seiten kosten 19 Euro. Und das war eine Buchempfehlung von Michael Lange. Weiter geht es in den Wissenschaftsmeldungen. Und da klingt es zunächst ein bisschen wie Stroh zu Gold machen im Märchen. Denn Wissenschaftler machen aus dem Treibhausgas CO2 wieder Kohlenstoff, Katrin Baumhöfer.
Dass das möglich ist, ist bekannt. Das Problem ist die Methode. Für die notwendige chemische Reaktion braucht man sehr viel Energie. In der Praxis bedeutet das extrem hohe Temperaturen und das macht die Methode wenig effizient und unattraktiv. Ein Team internationaler Forscher ist es jetzt gelungen, Kohlendioxid bei Raumtemperatur in festes, kohlenstoffhaltiges Material zu verwandeln. Sie beschreiben ihre Methode im Fachmagazin Nature Communications. Das Gas wird in einer Elektrolytflüssigkeit gelöst, die auch geringe Mengen einer Flüssigmetallmischung enthält. Legt man jetzt Strom an, bilden sich nach und nach feste Kohlenstoffflocken. Die Autoren sehen in ihrer Entwicklung eine Möglichkeit, das Treibhausgas CO2 in großem Stil aus der Atmosphäre zu holen.
Klimaforscher warnen vor einem Verlust von Stratocumuluswolken.
Diese Wolken, unten flach, oben bauschig, sind wichtig, um die Erde kühl zu halten. So schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Geoscience. Denn sie reflektieren einen Teil des kurzwelligen Sonnenlichts zurück ins All. Eine hohe Kohlendioxidkonzentration macht das zunichte. Ab einer bestimmten CO2-Dichte, etwa das Dreifache des heute gemessenen Werts, lösen sich die Wolken auf. Nach Berechnungen der Wissenschaftler hätte das dramatische Folgen. Die Temperatur auf der Erde würde um 8 Grad steigen, und zwar zusätzlich zur Erwärmung durch andere Faktoren. Die Wissenschaftler hatten sich Stratocumuluswolken vorgenommen, die etwa ein Fünftel der subtropischen Meere bedecken. Weil diese Wolkenformationen aufgrund lokaler Turbulenzen entstehen, kommen sie in den meisten gängigen Klimamodellen gar nicht vor.
Und die Hälfte aller Krebsdiagnosen bei Kindern und Jugendlichen wird nicht gestellt.
Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler in ihrer Modellrechnung, die heute im Fachmagazin The Lancet Oncology erscheint. Betroffen sind demnach vor allem Kinder und Jugendliche in Afrika und hier besonders in westafrikanischen Ländern, in Zentralasien und im Pazifik. In das Modell flossen zum einen Daten aus Krebsregistern ein, die es aber nur in rund 2/3 der 200 Länder und Regionen gibt, für die die Schätzung erstellt wurde. Dazu kamen Daten von Weltgesundheitsorganisation und UNICEF. Besonders berücksichtigt wurden etwa Faktoren wie Bevölkerungswachstum, geografische Unterschiede und Zugang zur jeweiligen Gesundheitsversorgung. Hier liegt nach Ansicht der Autoren das größte Hindernis. Wer große Mühen und weite Wege auf sich nehmen muss, bis er einen Arzt sieht, der hat schlechte Chancen auf eine Diagnose und eine Behandlung. Dazu kommt, dass einige Symptome bei Krebserkrankungen, die bei Kindern häufig sind, auch auf Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose passen.
Musik tut der Kreativität nicht unbedingt gut.
Es geht um Hintergrundmusik und um Problemlösungsaufgaben, bei denen etwa Wortreihen ergänzt werden müssen. Psychologen sprechen von konvergenten Denkprozessen, bei denen ein Aha-Effekt gefragt ist. Wie sie im Fachmagazin Applied Cognitive Psychology schreiben, ist Hintergrundmusik hier sogar kontraproduktiv. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Musik das verbale Arbeitsgedächtnis stört. In ihren Versuchen, immer im Vergleich zu einer ruhigen Arbeitsumgebung, hatten sie den Probanden verschiedene Sorten Hintergrundmusik vorgespielt. Instrumental und mit Gesang, bekannte und unbekannte Melodien. Nur ein Szenario konnte es in Sachen Effizienz mit der Stille aufnehmen. Eine gleichmäßige Geräuschkulisse, zum Beispiel wie in einer Bibliothek.
Wissenschaftler wollen im Kampf gegen Hacker Blitze nutzen.
Ein Angriff auf die Stromversorgung gehört zu den unangenehmsten Vorstellungen, mit denen sich Sicherheitsexperten auseinandersetzen. Passiert ist so etwas vor etwa 3 Jahren in der Ukraine, als Hacker gezielt eine Schaltstelle in Umspannwerken ins Visier nahmen und dann halb Kiew im Dunkeln lag. Gegen diese Art von Angriff haben Forscher der Georgia Tech auf einer Fachkonferenz vorgeschlagen, mit natürlichen Blitzen ein Überwachungssystem zu schaffen, das unabhängig vom Stromnetz funktioniert. Die Idee, die Blitze fungieren als Antennen. Änderungen im charakteristischen Frequenzhintergrundrauschen an Stromverteilerstationen wären für das Sicherheitspersonal auch aus der Ferne erkennbar. Möglich wird das unter anderem, weil sich jeder der rund 3 Millionen Blitze, die täglich auf der Erde gemessen werden, für diese Methode nutzen lässt.
Einheimische haben auf einer Insel in der brasilianischen Amazonasmündung einen toten Buckelwal entdeckt.
Wie er dorthin gekommen ist, das weiß noch keiner. Spekuliert wird, dass das Flutwasser das tote Tier dorthin gespült hat. Die Fundstelle liegt 15 Meter von der Küste entfernt in einem Mangrovenwald. Ungewöhnlich ist der Fund noch aus einem anderen Grund. Normalerweise verbringen Buckelwale den Sommer auf der Südhalbkugel in arktischen Gewässern. In Brasilien war das Tier also gute 6000 Kilometer zu weit nördlich unterwegs.
Sternzeit, 27. Februar. Der Wolf pirscht über den Horizont. Den Wolf gibt es in Mitteleuropa nicht nur in Wäldern, sondern auch in einer himmlischen Variante. Wie das Tier auf der Erde ist er aber kaum zu sehen und nur von wenigen Menschen klar zu identifizieren. Das Sternbild Wolf zeigt sich unterhalb der Waage und rechts unterhalb von Jupiter, Halbmond und Antares, dem Hauptstern im Skorpion. Morgen früh zwischen 5 und 6 Uhr lugt der nördliche Teil des Wolfs über den Südhorizont. Im Wolf gibt es nur recht schwache Sterne. Das scheue Tier ist am Himmel bestens getarnt. Dennoch gehört diese Figur zu den klassischen Sternbildern, die schon in der Antike bekannt waren. Allerdings kam die Bezeichnung Wolf erst im Mittelalter auf. Die Griechen sahen in dieser Himmelsgegend einfach ein wildes Tier. Die Römer sprachen von der Bestie. Zumeist wurde der Wolf mit dem angrenzenden Zentaur in Verbindung gebracht. Demnach hatte dieses Fabelwesen das wilde Tier aufgespießt und brachte es als Opfergabe zum Altar. Auch das Sternbild Altar ist nicht weit entfernt, kommt in unseren Breiten allerdings nie über den Horizont. Für die Chinesen befindet sich in dieser Himmelsgegend eine ihrer größten Himmelsfiguren, was die Anzahl der Sterne angeht. 27 Sterne bilden die Figur Qiguan, die berittene Offiziere oder die Leibwache des Herrschers repräsentiert. Im Jahr 1006 werden nahezu alle Himmelsbeobachter zum Wolf geblickt haben. Damals flammte dort eine Supernova auf. Sie war vermutlich die hellste Explosion am Himmel, die Menschen je zu Gesicht bekommen haben.
Bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr geht es um die Personalversammlung bei Kaufhof. Weniger Personal für das Warenhaus der Zukunft und weniger Plastikmüll produzieren. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Vereinbarungen. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon der Sendung heute, Uli Blumenthal.